RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Israel will seine Angriffe auf den Iran fortsetzen. Das hat Verteidigungsminister Katz angekündigt. Er nannte das Mullah-Regime in Teheran eine Schlange, der man die nuklearen Fähigkeiten nehmen wolle. Die iranische Zivilbevölkerung in der Nähe von Rüstungsfabriken wurde aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Iran spricht seit Beginn des israelischen Beschusses am Freitag von Dutzenden Toten. Bei iranischen Angriffen auf Israel sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Der iranische Außenminister Afghaci warnt währenddessen davor, den Konflikt auf die gesamte Nahostregion auszuweiten. Iran-Korrespondentin Pia Masurchak.
Der Persische Golf sei eine äußerst sensible Region. Jede militärische Eskalation dort könne nicht nur die gesamte Region, sondern die ganze Welt betreffen. Gestern Abend und in der Nacht hatte Israel vermehrt die Energieinfrastruktur des Landes bombardiert. Darunter auch ein Gasfeld in der südlichen Provinz Bushehr sowie Öl- und Treibstofflager in der Hauptstadt Teheran. Bereits gestern gab es Meldungen, die Regierung erwäge, die Straße von Hormuz zu schließen. Durch die Meeresenge im Persischen Golf zwischen Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten verläuft circa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung.
Aus Anlass des ersten Veteranentages hat Verteidigungsminister Pistorius die Arbeit der Bundeswehr gewürdigt. Heute gehe es darum, den Soldatinnen und Soldaten Danke zu sagen, betonte Pistorius. Sie seien bereit, für die Sicherheit zu sorgen, im Ernstfall auch unter Einsatz des eigenen Lebens. Die zentrale Veranstaltung zum Veteranentag findet ab dem Mittag in Berlin rund um das Reichstagsgebäude statt. In den kanadischen Rocky Mountains werden heute die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe erwartet. Offiziell beginnt das Treffen morgen. Für Bundeskanzler Merz und US-Präsident Trump ist es der erste Gipfel. Aus Kanada, Jakob Meyer.
Das Treffen könnte zeigen, wie eng der Westen in Trumps zweiter Amtszeit bei der Lösung wichtiger Fragen noch zusammensteht. Konkret geht es darum, wie weit sich die Runde bei der Hilfe für die Ukraine und bei Strafmaßnahmen gegen Russland festlegt. Auch der von Trump losgetretene Zollstreit dürfte zur Sprache kommen. Die bedrohliche Zuspitzung im Konflikt zwischen Israel und dem Iran steht ebenfalls auf der Agenda.
Die Füchse Berlin treffen im Finale der Handball Champions League auf den SC Magdeburg. Die Magdeburger haben sich am Abend mit 31:30 gegen Titelverteidiger Barcelona durchgesetzt. Zuvor hatten die Füchse durch ein 34:24 gegen den französischen Vizemeister Nantes den Finaleinzug perfekt gemacht. Das Endspiel ist heute Abend um 18 Uhr. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Nachmittag bleibt es sonnig. Dann setzen kräftige Schauer und Gewitter ein, teils mit Starkregen. Zurzeit in Berlin 25 bis 28 Grad, in Eberswalde 25 und in Senftenberg 32 Grad. Morgen bewölkt aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 13.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Willkommen. Über den Nahen Osten fliegen weiter Raketen aus Israel in Richtung Iran und umgekehrt. Die Folgen sind erheblich. In Israel kann selbst die berühmte Flugabwehr Iron Dome nicht alle Geschosse abfangen. Immer wieder werden Wohnhäuser getroffen. Es gibt Tote und Verletzte. Noch deutlich größer sind die Schäden im Iran. Informationen von unserer Nahost-Korrespondentin Isabel Kotowatz.
In der Hauptstadt Teheran waren am Abend und in der Nacht mehrere Explosionen zu hören. Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte zuvor angekündigt, jedes Ziel des Regimes im Iran anzugreifen. Nach israelischen Angaben wurde das Verteidigungsministerium in Teheran bombardiert, zudem weitere Ziele, die mit dem Atomwaffenprojekt des iranischen Regimes in Verbindung stünden. Das iranische Ölministerium teilte unterdessen mit, dass bei israelischen Angriffen zwei Öldepots getroffen worden seien, eines davon nordwestlich von Teheran, ein weiteres südlich der Millionenmetropole. Videos iranischer Medien zeigten brennende Öltanks, aus denen dichter Rauch aufstieg. Über mögliche zivile Opfer gibt es noch keine Angaben. Eine Deeskalation scheint nicht in Sicht. Für heute war ursprünglich eine Fortsetzung der Atomgespräche zwischen Iran und den USA geplant. Wegen der militärischen Eskalation sagte Gastgeber Oman das Treffen aber ab. Teheran hatte zuvor erklärt, eine Teilnahme des Irans an den Gesprächen sei derzeit sinnlos. Die USA hätten nach Angaben aus Regierungskreisen dagegen gerne an dem Treffen festgehalten.
Isabel Gotowatz war das aus dem ARD-Studio Istanbul. Der letzte G7-Gipfel in Kanada vor 7 Jahren endete im Streit. US-Präsident Trump, damals in seiner ersten Amtszeit, zog seine Unterschrift unter dem Schlussdokument zurück, weil der damalige Premierminister Kanadas, Trudeau, Gegenzölle gegen die USA verkündet hatte. Diesmal soll es friedlicher werden, es werden aber auch keine wichtigen Beschlüsse erwartet. Rund um den kanadischen Tagungsort ist man ohnehin nicht gerade begeistert, berichtet Giselle Uka.
Eine idyllische kleine Touristenstadt, umgeben von spektakulären Berglandschaften, dichten Wäldern und türkisblauen Seen. Das ist eine kleine, unbekümmerte Stadt und der G7-Gipfel bringt eine Menge negative Energie hier rein, weil Leute die Region hier jetzt mit den Politikern in Verbindung bringen und Politik ist eben kontrovers, sagt Brooklyn, die in Banff zu Hause ist. Selbst mit Protesten im Ort wird gerechnet, vor allem gegen US-Präsident Donald Trump. Auf den sind die Kanadier gerade nicht besonders gut zu sprechen und auch viele Touristen haben kaum nette Worte für ihn übrig. Er wird nichts Sinnvolles zu diesem Gipfel beitragen, das wissen wir. Auch die Gipfelagenda wurde extra Trump-gerecht gestaltet. Reizworte wie Klimawandel wurden völlig ausgespart. Nicht mal eine Abschlusserklärung wird es wohl geben. Zu weit liegen die Positionen auseinander. Entschieden hat das Gastgeber Mark Carney, Kanadas Premierminister, der deutlich besser mit Trump klarkommt als sein Vorgänger Trudeau. Die beiden verstehen sich. Er ist ein netter Kerl. Wir haben einige gute Gespräche gehabt. Wir werden sehen, was passiert. Zum diesjährigen G7-Gipfel sind auch viele Gäste eingeladen, Staats- und Regierungschefs aus Brasilien, Indien, Australien oder Mexiko. Auch dabei der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Er hofft darauf, dass die G7-Staaten sich darin einig werden, den Druck auf Russlands Präsident Putin zu erhöhen, zum Beispiel durch Sanktionszusagen von US-Präsident Trump. Es ist klar, dass wir sehr nah an wichtigen Sanktionsentscheidungen sind und nur im Dialog können wir eine Übereinkunft darüber treffen, um die Finanzierung von Putins Krieg zu stoppen oder ihn zumindest zu reduzieren. Die Erwartungen vieler Beobachter an diesen Gipfel sind eher gedämpft.
Der G7-Gipfel dauert von heute bis Dienstag. Giselle Uka war das. Aktive und ehemalige Bundeswehrangehörige fordern schon lange mehr öffentliche Anerkennung für ihren Dienst. Heute wird nun in Deutschland zum ersten Mal ein Veteranentag begangen. In Berlin findet dazu ein großes Bürgerfest statt, wie die Bundestagsverwaltung das nennt, in unmittelbarer Nähe zum Reichstagsgebäude. Unser Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina erklärt, warum der Veteranentag für die Soldaten so wichtig ist.
Lange hat sich in Deutschland kaum jemand für die Bundeswehr interessiert. Aber das ändert sich gerade. Mit Folgen für die Veteranenpolitik, wie Christian Weber deutlich macht. Er hat sich im Rahmen seiner Doktorarbeit mit dem Thema beschäftigt und ist Vorsitzender der Liberalen Soldaten, einem FDP-nahen Zusammenschluss.
Natürlich ist Sicherheitspolitik auch gerade seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine noch viel stärker auch in der öffentlichen Wahrnehmung und damit natürlich auch den Auftrag und die Aufgabe, die die Bundeswehr hat.
Nämlich die Landes- und Bündnisverteidigung. Im Nationalen Veteranentag sieht der Reserveoffizier eine Möglichkeit für wichtige Diskussionen, zum Beispiel über diese Frage.
Was schuldet eigentlich eine demokratische Gesellschaft denjenigen, die bereit sind, diese Gesellschaft auch zu verteidigen?
Der Veteranentag als Ort der Begegnung, das erhofft sich auch Oberstleutnant Tina Behnke. Sie war eine Zeit lang in Mali im Einsatz und arbeitet inzwischen bei der Bundesakademie für Sicherheitspolitik in Berlin.
Es gibt ja noch zu wenig persönliche Kontakte zwischen Bundeswehr und zivilen Bürgern. Und dafür ist der Veteranentag natürlich top geeignet, weil ich halt über sehr niedrigschwellige Angebote einfach in den direkten Kontakt komme.
Wer das Fest am Berliner Spreebogen besucht, kann durch ein sogenanntes Veteranendorf schlendern, mit mehr als 40 Zelten. Dort sind die Teilstreitkräfte der Bundeswehr vertreten, die Militärseelsorge und viele Vereine. Vom Soldatenhilfswerk bis Queer BW, einer Vereinigung von nicht-heterosexuellen Menschen bei der Bundeswehr. Auf 2 Bühnen gibt es Musik und unter anderem ein Interview mit einem Popstar aus Kanada, der auch als Fotograf erfolgreich ist. Brian Adams zeigt im Bundestag eine Ausstellung mit Bildern junger britischer Soldaten, die verwundet von Auslandseinsätzen zurückkamen. Das zentrale Fest zum Veteranentag rund ums Reichstagsgebäude. Gefeiert wird bis zum Abend.
Mario Kubina zum Nationalen Veteranentag, der heute zum ersten Mal in Deutschland begangen wird. Gestern hatte sogar noch Bundesumweltminister Carsten Schneider protestiert und appelliert, ohne Erfolg. Die Deutsche Bahn ist dabei geblieben. Ab heute gibt's keine Familienreservierung mehr. Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Bisher konnten Familien bei Fernreisen für pauschal 10,40 Euro beliebig viele Sitzplätze für sich und ihre Kinder reservieren. Ab heute müssen auch die Kinder jeweils für eine Sitzplatzreservierung zahlen, die außerdem teurer wird. Konkret heißt das, anstelle der 10,40 Euro für eine Familienreservierung bezahlt eine Familie mit zwei Kindern ab heute 22 Euro. Kommt eine Rückfahrt dazu, sind es entsprechend 44. Kritik kommt nicht nur von Fahrgastverbänden, wie zum Beispiel dem Verkehrsclub Deutschland, der eine Petition gestartet hat, um das Vorhaben zu verhindern, oder ProBahn e.V., der die Abschaffung der Familienreservierung für ein falsches Signal hält. Auch der CDU-Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sagte dem RND, er setze ein großes Fragezeichen dahinter, ob man sich jetzt in der Hauptreisezeit damit einen Gefallen tut. Die Regierung will aber nicht eingreifen. Es bleibe Aufgabe der Bahn, ihre Tarifpolitik selbst zu gestalten, so ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Die Bahn selbst verweist darauf, dass Kinder bis einschließlich 14 Jahren in Begleitung von Erwachsenen für Bahntickets gar nichts zahlen müssten. Außerdem hätten mit dem heutigen Fahrplanwechsel auch einige Rabattaktionen begonnen.
Informationen von Bianca Schwarz.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Das Märchen von Rapunzel ist zwar schon hunderte Jahre alt, aber das Mädchen mit den langen Haaren inspiriert auch heute noch viele Geschichtenerzähler und auch Filmemacher. Heute Abend läuft in der ARD der neue Schweizer Tatort und auch der bezieht sich auf die Märchenvorlage. Er heißt schlicht Rapunzel. Was der mit dem Original zu tun hat, weiß ARD-Filmredakteur Philipp Münscher.
Den Hexen wurde im Mittelalter das Haar abrasiert, damit sie keine Macht mehr haben.
Früher galten Haare übrigens sogar mal als der Sitz der Seele. Das ist ein sehr interessantes Thema.
Zum Lachen ist den Ermittlerinnen allerdings gar nicht, als sie die Leiche der jungen Vanessa finden. Sie hängt in einer Baumkrone. Eine Seite ihres langen, blonden Haares ist abrasiert worden.
Der Förster hat die Leiche gefunden.
Was ist denn mit ihren Haaren passiert?
Vielleicht konnte sie fliehen, bevor der Täter mit ihr fertig wurde.
Vanessa hatte auch beruflich mit Haaren zu tun. Sie hat eine Ausbildung in der Perückenmanufaktur von Aurora Schneider gemacht.
Sie hatte wirklich Talent, aber sie mochte die Arbeit nicht so gerne hier, nein. Und sie fand mich als Lehrmeisterin ungeeignet. Zu wenig Glamour.
Vanessa hatte eigentlich andere Pläne, als nur Perücken zu basteln. Schließlich ist ihr Vater Marco Tomasi der Star-Coiffeur von Zürich. Hier gehen die Reichen und Schönen hin, um sich stylen zu lassen. Aber er scheint keine so einfache Beziehung zu seiner verstorbenen Tochter gehabt zu haben.
Vanessa und ich, sie ist bei ihrer Mutter aufgewachsen. Sie war sehr talentiert. Ich wollte ihr mal den Salon übergeben, aber sie war noch nicht so weit.
Bullshit, meint Lynn dazu, Vanessas Freundin.
Das waren leere Versprechungen, er hat sie nur hingehalten. Statt seine Tochter selbst auszubilden, hat er sie einfach weitergereicht als billige Arbeitskraft für eine Bekannte.
Die wütende junge Frau hat schwer zu knabbern an Vanessas Tod. Die beiden waren ein Liebespaar und hatten Zukunftspläne. Aber Lynns Verhalten ist auch irgendwie seltsam.
Die Freundin von Vanessa, die sagt uns nicht alles, oder?
Ja, stimmt.
Er hat eine ziemliche Wut im Bauch.
So ein wirkliches Motiv für den Mord fehlt den Ermittlerinnen weiterhin. Klar scheint nur, es hat irgendwas mit ihrem Job zu tun, sprich irgendwas mit Haaren. Ott und Grandjean tauchen ein in diese spezielle Welt und erfahren, dass mit Lockenzöpfen und Haarteilen so richtig viel Geld zu machen ist.
Wovon reden wir? Millionen?
Milliarden, global gesehen. Unsere Ware kommt aus der ganzen Welt.
Sie importieren die Haare der Ärmsten, um die Köpfe der Reichsten zu schmücken.
Ein spannendes, selten beleuchtetes Thema.
Der neue Schweizer Tatort Rapunzel, der Film läuft heute Abend um 20.15 Uhr im ARD-Fernsehen. Der Beitrag war von Philipp Münscher.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Handball das große Finale heute Abend in der Handball Champions League. Im Rahmen des Final Four Turniers in Köln treffen die Füchse Berlin auf den SC Magdeburg. Und Thorsten vom Wege versucht sich an der Frage, wer ist eigentlich der Favorit?
Was wird das heute im europäischen Club Handball? Gilt für den neuen Champions League Sieger Fuchs, hat den Pokal gestohlen, oder dürfen die Magdeburger Fans wieder rufen, ihr Verein sei der Beste der Welt, was so falsch dann nicht wäre, denn wer den deutschen Meister schlägt und die europäische Champions League gewinnt, und sich damit auf dem mit Abstand stärksten Kontinent der Handballwelt durchsetzt, der darf sich auch mal so feiern lassen. In diesem rein deutschen Endspiel einen Favoriten zu benennen, ist schlicht unmöglich. Für Berlin spricht, dass man in dieser Saison dem SCM schon dreimal gegenüberstand, dabei den Supercup gewann und auch in Magdeburg erfolgreich war. In Berlin gab es ein Unentschieden und diese Bundesliga-Partie gehört eben zu den Matches, in denen die Elbestädter ihre ganz große Stärke ausspielen konnten, ihre unglaubliche Mentalität. Beim Aufeinandertreffen in der Hauptstadt hatte das Team von Bennett Wieger zur Pause schier aussichtslos zurückgelegen. Am Ende aber hatten die Berliner Glück, wenigstens noch einen Punkt gerettet zu haben. Diese Stehaufmännchen-Eigenschaft bewies der SCM im abgelaufenen Spiel ja mehrfach. In der Punkterunde der Champions League, im Viertelfinale gegen das Ausnahmeteam aus Westbrem und auch im Halbfinale gegen Barcelona, als man mehrfach mit 4 Toren zurücklag, eine eigene Führung verspielte, wieder einen Rückstand hinterherrennen musste und am Ende die Partie doch noch auf seine Seite zog. Deshalb ist klar, dass Kleinigkeiten das Spiel entscheiden werden. Vielleicht ist es der größere Biss der Magdeburger, die sich für die entgangene Meisterschaft revanchieren wollen. Vielleicht ist es die Lockerheit und das Selbstbewusstsein der Berliner, die den nationalen Titel schon in der Tasche haben und demzufolge ganz entspannt ins Endspiel gehen können. Fakt ist, gewinnen die Füchse, ist die Frage nach der Nummer 1 in Deutschland, Europa und der Handballwelt für diese Saison eindeutig geklärt. Sieg dagegen der SCM können die Elbestädter von sich behaupten, in den letzten 5-6 Jahren tatsächlich die erfolgreichste Mannschaft auf dem Kontinent zu sein. Mit nationalem Pokal und deutscher Meisterschaft, mit Europa League und Champions League Titeln und den Erfolgen bei der Club-WM. Aus dieser Konstellation zieht dieses Endspiel seinen ganz besonderen Reiz.
So, also Thorsten vom Wege, das Endspiel zwischen den Füchsen und Magdeburg heute Abend ab 18 Uhr live und komplett hier im RBB 24 Inforadio. Jetzt zum Fußball. Der Zweitligist Hannover 96 hat Christian Titz als neuen Trainer verpflichtet. Der wechselt vom Ligakonkurrenten Magdeburg nach Niedersachsen. Aus Hannover die Einzelheiten von Tide Tedinger.
Der wochenlange Poker hat sich ausgezahlt. Der Wunschkandidat kommt. Titz steht für ein attraktives, offensives Spiel. 2022 führte er den 1. FC Magdeburg mit traumhaft schönem Fußball und riesigem Vorsprung zur Drittligameisterschaft. Seinen Ansatz behielt er bei und spielte in der abgelaufenen Saison in der zweiten Liga um den Aufstieg mit. Zuvor stand Titz unter anderem mehrere Jahre beim Hamburger SV an der Seitenlinie. Vom Nachwuchstrainer stieg er im März 2018 zum Chef der Profis auf, konnte den erstmaligen Sturz in die zweite Liga aber nicht mehr verhindern. Weil Christian Titz noch Vertrag in Magdeburg hatte, wird eine Ablöse fällig. Die Rede ist von einer mittleren 6-stelligen Summe.
Zweites Gruppenspiel heute Abend für die deutsche U21-Mannschaft bei der Europameisterschaft in der Slowakei heißt der Gegner heute Tschechien. Bei einem Sieg wäre die DFB-Auswahl gegebenenfalls vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Los geht es um 21 Uhr. Und Auftakt bei der Club-WM für den FC Bayern. Im ersten Spiel der Gruppenphase geht es heute Abend in den USA ab 18 Uhr gegen Auckland City aus Neuseeland. Borussia Dortmund bestreitet seinen Auftakt dann am Dienstag gegen Fluminense Rio de Janeiro. Der Blick zur Formel 1. Nächstes Rennen im Rahmen der Weltmeisterschaft. Heute der große Preis von Kanada. Die Vorschau auf das Rennen von Jens Gideon.
Mercedes greift nach dem ersten Saisonsieg. George Russell hat von Startplatz 1 aus die besten Chancen in Kanada. Entscheidend könnte schon das Startduell in Reihe 1 mit Titelverteidiger Max Verstappen sein. Der Red Bull-Pilot ist aber gehandicapt, weil er schon 11 Strafpunkte auf dem Formel-1-Verkehrssünderkonto hat, droht ihm bei der nächsten Rempelei eine Rennsperre. Das könnte den Niederländer zurückhaltender machen. Die Fans dürfen sich auf spannende 70 Rennrunden in Montreal freuen. Die Abstände der Top-Teams sind eng. Neben Mercedes und Red Bull haben auch die WM-Spitzenreiter von McLaren und sogar Ferrari Chancen auf den Sieg.
Zum Schluss noch der Blick zum Darts. Martin Schindler und Ricardo Pritschko haben bei der Teamweltmeisterschaft das Viertelfinale erreicht. Das deutsche Duo schlug geradezu sensationell den Topfavoriten England mit 8-4. In der Runde der besten 8 Teams trifft das deutsche Duo heute auf Australien. Der Sport mit Guido Ringe.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Sonntag, 11.59 Uhr. Der ZDF-Fernsehgarten ist wieder da. Vor 25 Jahren moderierte sie zum ersten Mal die erfolgreichste Unterhaltungssendung am Sonntagvormittag.
Ich bin Andrea Kiewe. Sie können gerne Kiwi zu mir sagen. Ich mag das total. Sage Ihnen Hallo zu Hause und herzlich willkommen auf dem Lerchenberg.
So hieß es noch im Mai zum Saisonstart, der aktuelle ZDF-Fernsehgarten, ausgerechnet die Jubiläumsausgabe, eine Sendung ohne Andrea Kiewel. In einer ZDF-Pressemitteilung vom Samstag hieß es zum Grund, ZDF-Moderatorin Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv. Da der Luftraum in Israel aus aktuellem Anlass gesperrt ist, kann sie nicht für die geplante Sendung anreisen. Jörg Wagner begrüßt Sie zum Medienmagazin hier im RBB 24 Inforadio. Mit einem Blick auf den Krieg vor der sprichwörtlichen Haustür in der Ukraine. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs sollen seit Beginn des Krieges 1 Million russische Soldaten getötet oder verletzt worden sein. Das meldeten verschiedene Medien in den vergangenen Tagen. Angaben zu ukrainischen Opfern sind darin nicht enthalten. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Zahlen nicht. Das US Center of Strategic and International Studies gab kürzlich eigene Schätzungen bekannt. 250.000 russische Soldaten sind demnach bisher gefallen. 700.000 wurden verwundet. Die Ukraine verzeichnet rund 400.000 Opfer unter den Soldaten. Darunter seien zwischen 60.000 und 100.000 Tote. In Russland läuft derzeit bis zum 15. Juli die offizielle Frühjahrseinberufung zur Armee und sie gilt als die aggressivste seit Jahren. 160.000 Rekruten will man in Russland mit dieser Frühjahrsoffensive einziehen. Der freie Krisenreporter Roman Schell hat zu diesem Thema in Russland, Spanien und Armenien recherchiert. Ich fragte ihn, wie die Rekrutierung ablaufe.
Es gibt Dutzende Videos aus verschiedenen Städten Russlands, zum Beispiel Dutzende vermummte, maskierte Polizisten stürmen Fitnessstudios, Saunas, Märkte, Einkaufszentren und die Männer werden auf den Boden gezwungen. Dann werden Papiere von allen Leuten im Fitnessstudio zum Beispiel oder in der Sauna oder auf einem Markt kontrolliert. Und viele Männer, ich weiß nicht, wie sie das dann vor Ort entscheiden, wer jetzt zum Militärkommissariat muss und wer nicht. Viele werden in die Militärkommissariate gebracht, ihnen werden Handys weggenommen und dann werden sie geprüft, gesundheitlich geprüft. Es gibt dann einen Gesundheitscheck und ganz viele werden dann direkt in die Militärstützpunkte gefahren. So sieht es aus.
Nun läuft ja die propagandistische Vorbereitung und die Rekrutierung von Kriegen seit rund 100 Jahren auch über elektronische Medien. Was konntest du denn aktuell in Russland zur Frühjahrseinberufung beobachten?
Die staatliche Propaganda wird auch dieses Jahr massiv eingesetzt. Es gibt natürlich auch im Fernsehen ganz viele Werbespots, die laufen rund um die Uhr. Sie sind auch sehr professionell produziert, muss ich sagen, im Stil von Hollywood-Trailern. Zwei aktuelle Beispiele wollte ich zeigen. Da sind Videos des russischen Verteidigungsministeriums. Im Video Nummer 1, man sieht die Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg, die russischen Sieger sozusagen, und dann wird eine Brücke gemacht zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem aktuellen Besatzungskrieg Russlands. Und dieser Besatzungskrieg wird präsentiert als ein Verteidigungskrieg. Man sieht die russischen Soldaten, die die ukrainischen Stellungen heldenhaft stürmen oder beschießen oder bombardieren.
Kriege enden, doch damit der Frieden Bestand hat, braucht es Menschen mit starkem Charakter. Menschen, die bereit sind, nicht nur ihr Vaterland zu verteidigen, sondern auch zu kriechen, zu springen und zu rennen. Und vor allem, für ihr Land zu siegen. Es gibt einen Beruf, der des Verteidigers. Und wenn man darin zum Profi wird, wird es zur Lebensaufgabe. Folge dem Ruf deines Herzens, schließe dich den deinen an.
Und im zweiten Video sieht man tatsächlich die Maidan-Revolution in der Ukraine, in Kiew. Und dann sieht man sogar den Bundeskanzler, Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz. Man sieht NATO-Generalsekretär, man sieht NATO-Truppen, NATO-Panzer. Und dann sieht man wieder die heldenhaften, in Anführungsstrichen natürlich, Taten von russischen Soldaten. Man sieht die russischen Soldaten, die wieder die Militärstützpunkte der Ukraine stürmen, bombardieren oder beschießen.
Ты видишь, как стремительно меняется мир. Будущее миллионов людей под угрозой.
Du siehst, wie sich die Welt rasant verändert. Die Zukunft von Millionen Menschen ist in Gefahr. Deine Sprache, deine Kultur sollen ausgelöscht, dein Heimatland zerrissen werden.
Стань силой.
Werde zur Kraft, die Gerechtigkeit wiederherstellt. Werde zur Stütze deines Landes. Schütze deine Zukunft und die deiner Kinder. Sie werden es dir nicht verzeihen, wenn du einfach zusiehst.
Ja, die Kinder werden einem nicht verzeihen. Man sieht auf dem Video wirklich Kinder, die weinen, die schreien. Diese Videos sind extrem professionell gemacht aus der Sicht von der russischen Propaganda. Sind sehr manipulativ, sind sehr emotional.
Aber gibt's da nicht irgendwie Reaktionen der Opposition?
Die Opposition, mehrere BloggerInnen und Blogger, die meisten sind im Ausland, selbstverständlich aus Sicherheitsgründen, die posten immer wieder, fast jeden Tag, kritische Videos über die russische Armee. Sie erklären den jungen Rekruten, den russischen Männern, die eventuell in den Krieg ziehen wollen, auch des Geldes wegen. Sie erklären, was sich da genau abspielt an der Front. Aber sie posten die meisten Videos auf YouTube. YouTube ist in Russland blockiert. Man braucht spezielle Programme, um sich die Videos anzugucken. Das machen schon viele Leute, viele wiederum auch nicht. Das heißt, diese Videos haben einen ziemlich begrenzten Einfluss auf die Leute in Russland. Einer der Blogger heißt Maxim Katz, der ist ein Oppositionspolitiker. Er postet Videos jeden Tag im Netz.
In die russische Armee einzutreten ist derzeit unter keinen Umständen ratsam. Es ist lebensgefährlich. Man kann verstümmelt werden, sterben oder selbst jemanden töten. Auch wenn Wehrpflichtige nicht sofort an die Front geschickt werden, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man ein ganzes Jahr übersteht. Ein Jahr lang wird massiver Druck ausgeübt, einen Vertrag zu unterschreiben. Der Allgemeine Rat: Haltet euch vom Wehrkommissariat fern, meidet es weiträumig. Wir sprechen über aktuelle Gesetzesänderungen, über die Rechtspraxis und darüber, wie man der Armee entgeht.
Nun hast du dich bei deinen Recherchen vornehmlich auf die russische Seite konzentriert. Aber lässt sich auch etwas dazu sagen, wie in der Ukraine Männer rekrutiert werden? Mit welchen propagandistischen Mitteln?
In der Ukraine werden Männer schon seit über 2 Jahren offen auf der Straße abgeführt. Das hat System in der Ukraine und das wundert keinen. Die ukrainische Regierung spricht völlig zu Recht von einem vaterländischen Krieg. Das ist ein Existenzkrieg für die Ukraine. Es gibt auch in der Ukraine ganz viele Deserteure. Es gibt viele Männer, die versuchen, das Land zu verlassen, illegal. Und sie werden an der rumänischen, polnischen Grenze geschnappt. Es gibt immer wieder Meldungen, immer wieder Nachrichten, immer wieder Stories drüber. Das ist auch brutal. Also die Szenen, die sich abspielen auf den Straßen in Kiew oder in Uschgorod oder in Odessa, wie die Männer einfach geschnappt werden. Es gibt auch Schlägereien, es gibt Schießereien. Das ist ziemlich hart auch. Und das wird auch in der ukrainischen Gesellschaft nicht eindeutig eingenommen. Das ist eine umstrittene Frage, wie damit umgehen, wie Männer in die Armee rekrutieren. Aber für die Ukraine geht es um einen Verteidigungskrieg, ja. Für die Ukraine gibt es leider keinen anderen Weg. Sonst verlieren sie diesen Krieg, sonst müssen sie kapitulieren und das bedeutet ein Ende für dieses Land.
Der freie Krisenreporter Roman Schell mit seinen Beobachtungen zum Krieg in der Ukraine. Soweit das aktuelle Medienmagazin. Im RBB 24 Inforadio werden Sie wieder angeschlossen an die Aktualität mit Hintergrund. Bleiben Sie also auf Empfang.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A113 stadteinwärts. Zwischen Schönefelder Kreuz und Waltersdorfer Dreieck liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der A115 zwischen Potsdam-Babelsberg und Kleinmachnow läuft ein Reh auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen Stau an Baustellen. Bis zu eine Stunde länger brauchen Sie. A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Freienbrink und Erkner steht ein defektes Fahrzeug. A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Dreieck Nutetal und Dreieck Potsdam stehen Sie etwa 20 Minuten im Stau. A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Kremmen und Neuruppin sind es 20 Minuten Stau. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten noch bis morgen früh zwischen Oberlandstraße und Spätstraße voll gesperrt. Zudem ist auf der A113 zwischen Stubenrauchstraße und dem Rudower Tunnel stadtauswärts wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei. Und aktuell ist zur S-Bahn wegen Bauarbeiten in Wannsee kommt es auf den Linien S1 und S7 zu Verspätungen und Zugausfällen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13.30 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Bei den jüngsten Luftangriffen zwischen Israel und dem Iran sind wieder mehrere Menschen getötet und viele verletzt worden. Allein von israelischer Seite sind mindestens 13 Tote bestätigt. In den Trümmern eines Wohnhauses werden weitere Opfer vermutet. Nahostkorrespondent Julio Segador.
Das mehrstöckige Gebäude war von einer ballistischen Rakete getroffen worden. Auch viele der Nebengebäude wurden schwer beschädigt. Der Iran hatte Israel in der Nacht mit zwei Angriffswellen attackiert. Unterdessen greift Israel den Iran weiter an. Ein Armeesprecher rief die iranischen Bürger, die in der Nähe von Reaktoren und Rüstungsfabriken leben, im Nachrichtendienst X auf, die Gegenden zu verlassen.
Die für heute geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind abgesagt worden. Das hat der Vermittlerstaat Oman mitgeteilt. In der Hauptstadt Maskat sollte die 6. Verhandlungsrunde stattfinden. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran sagte, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Vertreter Washingtons und Teherans sprechen seit rund 2 Monaten wieder über das iranische Atomprogramm. In den kanadischen Rocky Mountains werden heute die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe erwartet. Offiziell beginnt das Treffen morgen. Für Bundeskanzler Merz und US-Präsident Trump ist es der erste Gipfel. Aus Kanada, Jakob Mayer.
Das Treffen könnte zeigen, wie eng der Westen in Trumps zweiter Amtszeit bei der Lösung wichtiger Fragen noch zusammensteht. Konkret geht es darum, wie weit sich die Runde bei der Hilfe für die Ukraine und bei Strafmaßnahmen gegen Russland festlegt. Auch der von Trump losgetretene Zollstreit dürfte zur Sprache kommen. Die bedrohliche Zuspitzung im Konflikt zwischen Israel und dem Iran steht ebenfalls auf der Agenda.
Aus Anlass des ersten Veteranentages hat Verteidigungsminister Pistorius die Arbeit der Bundeswehr gewürdigt. Heute gehe es darum, den Soldatinnen und Soldaten Danke zu sagen, betonte Pistorius. Sie seien bereit, für die Sicherheit zu sorgen, im Ernstfall auch unter Einsatz des eigenen Lebens. Die zentrale Veranstaltung zum Veteranentag findet ab dem Mittag in Berlin rund um das Reichstagsgebäude statt. In einer Großbäckerei in Berlin-Reinickendorf hat es am Morgen gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem RBB sagte, stand die Technik einer großen Kühlzelle in Flammen. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, verletzt wurde demnach niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Insgesamt waren 44 Kräfte im Einsatz. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Im Laufe des Nachmittags ziehen vermehrt Wolken auf, gegen Abend dann kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Zurzeit in Berlin 25 bis 29 Grad, in Manschnow 25 und in Ruhland 33 Grad. Morgen bewölkt, aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 13.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Osten der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika gilt als eine der gefährlichsten Regionen der Welt. Es gibt derzeit etwa 100 verschiedene bewaffnete Gruppierungen dort, die um Macht und Bodenschätze kämpfen. Die M23-Miliz ist die mächtigste von ihnen. Sie hat in den vergangenen Monaten große Regionen im rohstoffreichen Ostkongo erobert. Darum geht es jetzt in den Weltsichten. Ich bin Gabriele Häuser. Guten Tag. Die Miliz will sich nun als eine Ordnungsmacht präsentieren, die nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs in der Region Ordnung schafft und staatliche Strukturen aufbaut, besser als das die kongolesische Regierung in der fernen Hauptstadt Kinshasa je geschafft habe. Wie das gehen soll, berichtet unsere Korrespondentin Antje Diekans.
Der Bootssteg in Goma ist belebt. Die Millionenstadt im Ostkongo grenzt direkt an den Kivusee. Mit Booten werden jeden Tag Waren gebracht. Große Bananenstauden, Säcke mit Getreide. Noch vor einigen Wochen versuchten viele Menschen, sich über den See in Richtung der Nachbarprovinz in Sicherheit zu bringen. Die M23-Miliz hatte Goma eingenommen. Zehntausende flüchteten, viele wurden getötet. Die Situation im Ostkongo, wo es immer wieder Kämpfe gibt, eskalierte. Ein Konflikt, in dem es auch um die wertvollen Rohstoffe in der Region geht. Schätzungsweise 80% der weltweiten Koltanvorkommen liegen hier. Das Erz steckt in Smartphones, Computern und Elektroautos. Die Kontrolle über einen großen Teil der Minen und über die Provinzen im Osten hat jetzt die Miliz. Vor dem Regierungsgebäude in Goma wartet an diesem Tag eine kleine Gruppe Journalisten. Ein Mann im schicken grauen Anzug mit dunkelblauem Hemd und passender Krawatte kommt heraus. Willy Manzi sieht nicht wie ein typischer Milizionär aus. Aber er ist von der M23-Miliz zum Vizegouverneur der Provinz Nord-Kivu ernannt worden und hat an diesem Tag eine besondere Mission. Er gibt Autos zurück, die zuvor von der Miliz beschlagnahmt wurden. PR in eigener Sache.
Als wir hier ankamen, haben wir die Fahrzeuge in Besitz genommen. Aber jetzt, wo das Chaos vorbei ist, müssen wir sie wieder abgeben. Denn es muss alles seine Ordnung haben.
Die Autos sind in diesem Fall zwei moderne Geländewagen mit Ladefläche. Marktwert um die 150.000 Euro pro Wagen. Sie gehören der Universität in Goma, die sie jetzt zurückbekommt. Willy Manzi hält eine kleine Ansprache darüber, dass die M23 alles besser machen will als die bisherige Regierung.
Wir arbeiten für die Bevölkerung. Wir wollen, dass die Menschen ein anderes Leben haben als vorher. Und sie sind jetzt glücklich.
Die letzte Bemerkung sagt er mit einer Geste zu den beiden Professoren, die für die Universität die Wagen in Empfang nehmen. Beide ringen sich ein verkrampftes Lächeln ab. Die Menschen in Goma haben Anfang des Jahres heftige Kämpfe erlebt. Die M23 eroberte die Stadt mit Gewalt. Die kongolesische Armee gab sich der Miliz geschlagen. Es gab Massenexekutionen, Vergewaltigungen, Plünderungen. Doch jetzt will die M23 ihr Gesicht ändern. Sie setzt smarte Anzugträger wie Willy Manzi auf wichtige Posten. Der 39-Jährige hat nach eigenen Angaben selbst eine Vergangenheit als Flüchtling. Als Kind sei er aus Goma vertrieben worden. Auch damals gab es in der Region schon Auseinandersetzungen. Nach Stationen in verschiedenen Lagern landete er schließlich durch Vermittlung des UN-Flüchtlingshilfswerks in Kanada. Für die M23 kam er jetzt zurück. Er stellt die Miliz als Befreier für die Menschen im Ostkongo dar.
We are restoring things one by one. We are not going back.
Wir bauen alles nach und nach wieder auf. Wir ziehen nicht wieder ab. Das wird niemals passieren. Unsere Flüchtlinge weltweit werden zurückkommen und wir werden den Frieden in der Region wiederherstellen.
Was nicht in das Bild der M23 passt, muss weichen. So auch ein Flüchtlingslager am Stadtrand von Goma. Eine Tour durch das frühere Camp ist wie eine Fahrt über Ackerboden. Eine Hütte aus Wellblech mit einem Aufdruck von Ärzte ohne Grenzen steht wackelig am Rand. Sonst ist fast nichts übrig geblieben. Tausende Menschen aus den Dörfern in der Region hatten hier bis vor wenigen Wochen Zuflucht gesucht, auch vor der M23. Als die Miliz ankam, zwang sie alle, in ihre Dörfer zurückzukehren, egal ob ihnen dort noch etwas geblieben war. Anna Safi ist eine dieser Rückkehrerinnen. Die Anfang 60-Jährige lebt mit einigen Enkelkindern wieder in ihrem Dorf, wo ihr Haus zerstört ist. Alles ist niedergebrannt. Mit ein paar Holzlatten und Planen, die sie aus dem Flüchtlingslager retten konnten, hat sich die Familie eine Unterkunft gebaut. Anna Safi versucht mit dürren Zweigen ein Feuer anzuzünden. Für einige Tage habe sie Widerstand geleistet, erzählt sie. Sie wollte im Camp bleiben. Aber die M23 habe ihr keine Wahl gelassen. Jetzt im Dorf kann sie nicht auf Unterstützung von Hilfsorganisationen hoffen.
Wir überleben durch Betteln. Wenn andere sehen, dass die Kinder hungern, geben sie uns etwas ab.
Die Familie ist zerrissen. Ihr Mann ertrank bei einer Bootsfahrt über den See, als er Essen besorgen wollte. Einer ihrer Söhne, noch keine 20 Jahre alt, wurde von der Miliz verschleppt.
Ich weiß nicht, wo er ist und ob er überhaupt noch lebt. Es ist jetzt fast anderthalb Monate her.
Die M23 braucht neue Kämpfer, denn der Eroberungszug der Miliz ist nicht vorbei. Von den beiden Provinzen, die sie im Ostkongo eingenommen hat, zieht sie weiter. In Gebiete, in denen es viele Minen gibt. Die größte Coltan-Mine ist in Rubaya, etwa 60 Kilometer von der Provinzhauptstadt Goma entfernt. Es ist eine hügelige Landschaft, zerklüftet von der Bergwerksarbeit. Überall sind die Abbruchkanten zu sehen. Männer arbeiten hier mit Spitzhacken und Schaufeln, andere tragen schwere Säcke. Die M23 kontrolliert Rubaya schon seit mehr als einem Jahr. Den Vereinten Nationen zufolge werden 15% des weltweiten Coltanbedarfs aus dieser Mine gedeckt. Die Experten schätzen, dass die Miliz jeden Monat etwa $800.000 aus der Mine einnimmt. Manche halten diese Zahlen noch für zu niedrig. Der Rohstoff ist begehrt. Weltweit wird er unter anderem für die Produktion von Handys und Spielekonsolen gebraucht. Die Mine als Journalistin zu besuchen, ist schwierig geworden. Die M23 vergibt inzwischen die offiziellen Akkreditierungen, also die Zulassung für Reporterinnen und Reporter im Osten des Kongo. Ohne Einwilligung der Miliz soll niemand reisen. Unabhängige Berichterstattung ist aber selbst mit den nötigen Papieren schwierig, weil meist eine Art Aufpasser mitgeschickt wird. Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Rubaya-Mine kürzlich trotzdem noch besuchen. Von einem Arbeiter ließ sie sich seinen Alltag beschreiben.
Ich habe 2019 in der Mine angefangen, als ich noch sehr jung war. Heute müssen wir erst Terrassen graben. Dann steigen wir in die Minen hinunter, um die Mineralien raufzuholen.
Die Männer verdienen umgerechnet ein paar Dollar am Tag. Reich werden durch das Coltan die Händler. Der junge Arbeiter zeigt sich im Interview trotzdem zufrieden. Er wolle nur in relativer Sicherheit leben, sagt er. Und das sei unter der Miliz einfacher geworden.
Seit die M23 die Kontrolle über Rubaya übernommen hat, leben wir wieder in Frieden. Früher war es gefährlich, sich etwas Neues wie Schuhe oder ein Handy zu kaufen. Die Soldaten konnten uns alles wieder abnehmen. Aber jetzt, unter der M23, kann ich unbesorgt mit solchen Dingen herumlaufen, ohne mir Sorgen zu machen.
Wie unabhängig oder auch repräsentativ solche Aussagen sind, lässt sich schwer abschätzen. Die Miliz achtet genau darauf, wer Interviews gibt und was darin gesagt wird. Ein besonders heikler Punkt ist immer die Beteiligung Ruandas am Konflikt im Ostkongo. Berichten der Vereinten Nationen zufolge unterstützt das Nachbarland die M23. Mehrere tausend ruandische Soldaten kämpfen demnach zusammen mit den Milizionären. Ruandas Präsident Paul Kagame antwortet auf Fragen zu diesem Thema ausweichend, wie auch Anfang des Jahres wieder während einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Kigali.
Es geht doch gar nicht darum, ob jemand die M23 unterstützt oder nicht. Es geht darum, welche Probleme diese Gruppierung überhaupt sieht. Diese Frage hätten Sie stellen sollen. Was steckt überhaupt hinter der M23? Warum existiert diese Miliz?
Kagame hebt darauf ab, dass die M23 aus Tutsi besteht. Auch er selbst ist Tutsi und gehört damit zu der Volksgruppe, die beim Völkermord in Ruanda 1994 von Hutu verfolgt wurde. Innerhalb weniger Wochen wurden etwa 800.000 Menschen getötet. Viele der Täter tauchten später im benachbarten Kongo unter. Einige bildeten neue Milizen. Ruandas Regierung sagt, diese Gruppierungen seien eine andauernde Bedrohung. Für die Tutsi im Osten des Kongo, aber auch für Ruanda selbst, denn die Hutu könnten über die Grenze angreifen. Die M23 wäre nach dieser Lesart eine Art Selbstverteidigungsgruppe. Doch viele Experten zweifeln solche Argumente an. Paul Simon Handy von der Forschungseinrichtung Institute for Security Studies sagt, dass es vor allem um die Ausbeutung der Rohstoffe geht, und dass nicht nur Ruanda von der Situation im Ostkongo profitiert.
Es ist eine regionale Auseinandersetzung. Die Rohstoffe werden nicht nur geplündert und über Ruanda verkauft, sondern auch über andere Routen. Es gibt Hinweise, dass die Exporte auch über Uganda, Burundi oder Tansania laufen. Es ist also etwas, was die ganze Region mit einbezieht.
Tanzania. So it's a regional issue.
Alle wollen am Reichtum des Kongo teilhaben. Das macht den Konflikt besonders gefährlich, weil auch Kämpfer aus diesen Ländern mitmischen. Es gibt Zahlen, die nahelegen, dass Ruanda bereits viel durch die Rohstoffe aus dem Kongo einnimmt. Das Land, das selbst nicht über große Reserven von Coltan und anderen Bodenschätzen verfügt, hat seine Exporte in den vergangenen 2 Jahren verdoppelt. Kongos Präsident Felix Tshisekedi forderte die internationale Gemeinschaft darum auf, den Handel mit Ruanda zu beenden. Generell fühlt er sich vom Rest der Welt im Stich gelassen, wie er bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar klagte.
Wenn mein Land sehr offensichtlich angegriffen wird und das den Großteil der Welt nicht interessiert, stellt das unsere internationalen Gesetze in Frage. Wie kann die Integrität eines Staates so verletzt und wie können seine Einwohner massakriert werden, ohne dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden?
Eine Blauhelm-Mission der Vereinten Nationen, die zeitweise die größte weltweit war, hat im Ostkongo in mehr als 25 Jahren keinen Frieden gebracht. Tshisekedi versucht nun, seine Ressourcen einzusetzen, um im Konflikt die Oberhand zu gewinnen. Die kongolesische Regierung schlug in einem Brief an US-Außenminister Marco Rubio vor, dass US-Firmen Zugang zu Minen bekommen. Im Gegenzug sollen die USA militärisch unterstützen. Die kongolesische Armee solle von den USA ausgebildet und ausgestattet werden, heißt es in dem Brief. Der Afrika-Berater der US-Regierung, Massad Boulos, bestätigte, dass ein solches Abkommen in der Prüfung sei. Auch andere Länder sind in Friedensverhandlungen involviert. Mehrere Treffen fanden in Doha, der Hauptstadt von Katar, statt. Doch an der Lage im Ostkongo hat sich dadurch bisher noch nichts geändert. Ein Mann, der mit am Verhandlungstisch sitzen müsste, ist Corneille Nangaa. Der frühere Chef der kongolesischen Wahlkommission ist jetzt Anführer der Alliance Fleuve Congo, einem Bündnis von Milizen, zu dem auch die M23 gehört. Er führt diese Allianz von einem schicken Büro aus. Einst war er mit ausschlaggebend dafür, dass Kongos Präsident Felix Tshisekedi nach seinem umstrittenen ersten Wahlsieg an die Macht gekommen ist. Inzwischen ist er auf Konfrontationskurs zur Regierung. Mehrfach hat er schon angekündigt, bis in Kongos Hauptstadt Kinshasa ziehen zu wollen und den Präsidenten zu stürzen. Frieden werde es ohne seine Zustimmung nicht geben, macht er im Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters deutlich.
Man hat einen Preis für unsere Festnahme ausgesetzt. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir werden kämpfen, bis wir unsere Sache durchgesetzt haben. Was währenddessen in Doha passiert, betrifft uns nicht und wird die Probleme nicht lösen.
Der Anführer will auch dafür sorgen, dass die Kassen der Alliance Fleuve Congo voll sind. Er hat Steuern eingeführt. 15% der Einnahmen aus dem Rohstoffgeschäft gehen direkt an die Milizen. Aber auch die kleinen Händler und Handwerker müssen etwas abgeben. Fest steht, Kongos Regierung hat im Osten des Landes kaum noch etwas zu sagen. Die Bevölkerung muss sich langfristig auf die neuen Machthaber einstellen. In der Provinzhauptstadt Goma läuft auf den ersten Blick wieder alles wie vor den Kämpfen. Der Verkehr ist so chaotisch wie sonst auch und die Läden haben geöffnet. Auf dem Markt stapeln Frauen Stoffballen. Das Angebot ist groß. Kundinnen oder Kunden sind aber nicht zu sehen. Eine Stoffverkäuferin erzählt, dass sie im Moment viel zu wenig einnimmt.
Wir haben große Probleme wegen der Steuern. Auch wenn wir nichts verkaufen, müssen wir am Ende des Monats die Nonga-Abgabe zahlen. Es ist sehr schwer für uns, das Geld dafür aufzutreiben.
Auf dem Markt mit Obst und Gemüse direkt am Kivusee ist die Situation nicht viel anders. Die Händler sitzen da mit ihren Waren und warten, ob nicht doch noch jemand Interesse hat. Eine Bananenverkäuferin klagt.
Vorher ging es uns gut, aber jetzt hat sich alles geändert. Wir zahlen viel mehr Steuern. Wenn ich die Bananen über den See transportiere, muss ich mehrmals Gebühren bezahlen. Diese Rebellen verlangen von uns viele Abgaben.
Eine Frau, die etwas weiter Zitronen anbietet, sieht das ähnlich. Die Geschäfte seien insgesamt schwierig geworden.
Die Banken haben noch nicht wieder geöffnet. Wir versuchen, etwas zu verkaufen, aber es sind nicht mehr so viele Leute in der Stadt, die sich etwas leisten können. Wir machen keinen Gewinn.
Die Milizenallianz hat zwar die Steuern eingeführt, aber die Bevölkerung fragt sich, wofür das Geld eingesetzt wird. Es gibt Ankündigungen, dass Schulen und Straßen gebaut werden sollen. Doch bisher ist von Fortschritt wenig zu sehen. Da soll in der Zwischenzeit schon mal ein Großreinemachen helfen. Es wird aufgeräumt mit allen Mitteln. Samstags ist jetzt Putztag in Goma. Einmal im Monat muss die ganze Bevölkerung zusammenkommen, um Straßen zu fegen und Gräben zu säubern. Genauso läuft das im Nachbarland Ruanda auch. Vizegouverneur Willy Mansi packt heute mit an. Den schicken Anzug hat er gegen eine schwarze Jeans, Poloshirt und Warnweste getauscht. Mit einem Spaten schaufelt er Müll von der Straße.
Bevor wir hier ankamen, war die Stadt dreckig. Dann haben wir beschlossen, dass wir gemeinnützige Arbeit einführen. Wir bringen den Leuten bei, dass sie vor ihren Häusern sauber machen sollen.
Er greift sich einen Reisigbesen und fegt den letzten kleinen Abfall zusammen. Ein Mann, der anpackt. So möchte der Vizegouverneur wahrgenommen werden. Gleichzeitig mit dem Straßenbild in Goma will er auch das Image der Miliz aufpolieren.
So sind wir und wir wollen sicherstellen, dass diese Bewegung nicht als eine Bewegung von Plünderern wahrgenommen wird. Wir sind die neuen Anführer. Wir wollen die Bevölkerung an dem, was wir tun, teilhaben lassen. Und sie können mit ihren Anliegen zu uns kommen. So können wir gemeinsam als Land vorankommen.
Während er das sagt, stehen hinter ihm zwei junge Milizionäre in Tarnuniform, die demonstrativ ihre Gewehre halten. So sichert die M23 jetzt wohl ihre Macht in Goma mit Besen und Waffen.
Doch ganz so positiv sehen diese Entwicklungen nicht alle. Internationale Menschenrechtsorganisationen und Geflüchtete berichten von schweren Menschenrechtsverletzungen der Rebellen. Unsere Korrespondentin Bettina Rühl hat einige von denen getroffen, die das Land vor kurzem verlassen haben. Kongo,
yasumbua rose tu. Jubilé Kasai hat sich seine Gitarre genommen. Er spielt ein Liebeslied. Es gilt seiner Heimat, der Demokratischen Republik Kongo. Der 24-Jährige ist Anfang März aus Goma geflohen, im Osten des Landes. Einige Wochen zuvor hat die M23 die Hauptstadt der rohstoffreichen Gegend eingenommen. Jetzt lebt Kasai mit zwei weiteren Flüchtlingen aus Goma in einem Apartment in einer ostafrikanischen Stadt. An der Wand hängt die Flagge ihrer Heimat.
Ich lerne ein bisschen Gitarre zu spielen, weil das den Stress etwas abbaut. Anstatt einen Psychologen zu haben, kann die Gitarre dabei helfen.
Immer wieder sitzt er vor seinem Computer oder geht die Fotos auf seinem Handy durch. In den Tagen nach der Einnahme von Goma durch die M23 hat er viel fotografiert. Kasai erzählt, dass auf den Straßen Tote in ziviler Kleidung lagen. Die Rebellen hätten das Bergen von Leichen immer wieder für längere Zeit verboten.
Ich sagte mir, dass ich helfen kann, die Identität von einigen von ihnen zu klären. Und ich nahm mir vor, alle Toten zu fotografieren, weil darunter einige meiner Freunde waren. Ich nahm Fotos und Sprachnachrichten mit Erklärungen auf, die ich auf einer kleinen Speicherkarte sicherte. Ich dachte mir, dass ich das zum richtigen Zeitpunkt nutzen könnte, damit die Täter nicht einfach so davonkommen.
Nicht nur Kasai, auch seine beiden Freunde, die ebenfalls geflohen sind, haben gesehen, wie Zivilisten von Rebellen regelrecht hingerichtet wurden. Justin Mutabisha erzählt, er habe sich einige Tage lang nicht aus dem Haus getraut. Erst nachdem die M23-Miliz die Stadt vollständig erobert hatte und die letzten Soldaten geflohen waren, sei er auf die Straße gegangen.
C'est là que commencent les exactions sommaires.
Und dann fingen die willkürlichen Übergriffe auf Menschen an, die wir kannten. Wenn sich ein junger Mann auf der Straße nicht richtig ausweisen konnte, haben die Rebellen ihn erschossen. Sie haben ihn angehalten und ihm 2 oder 3 Fragen gestellt. Was sie gefragt haben, konnte ich nicht hören. Und ihn dann erschossen. Sogar vor den Augen von Passanten. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen.
Die Schätzungen über die Zahl der Opfer gehen weit auseinander. Eine UN-Vertreterin sprach schon Anfang Februar von mindestens 2.900 Toten. Sie erwartet, dass die Zahl weiter steige. Und die 3 Flüchtlinge trauern nicht nur um Freunde, die getötet wurden. Außerdem seien viele von den Rebellen verhaftet und verschleppt worden, womöglich zwangsrekrutiert, um in den Reihen der M23 zu kämpfen. Die internationalen Menschenrechtsorganisationen Human Rights Watch und Amnesty International erheben weitere schwere Vorwürfe gegen die Rebellen. Franziska Ulm arbeitet für Amnesty International.
Amnesty International hat dokumentiert, dass die M23 seit der Machtübernahme in Bukavu und in Goma massive Gewalt gegen die lokale Bevölkerung und gegen Menschen einsetzt, die sie für Kritiker in der ruandischen Regierung hält und der M23. Amnesty hat festgestellt, dass die M23 massenweise Personen verhaftet, festnimmt und in Gefängnisse und in gefängnisartige Einrichtungen steckt und sie dort unter unwürdigen Bedingungen festhält. Die Menschen haben kaum Wasser, kaum Nahrung, keine medizinische Versorgung, kaum Sanitäranlagen und sie sind massiver Gewalt durch die M23 ausgesetzt.
Die Miliz habe eine Schreckensherrschaft errichtet, sagt Ulm. Die M23-Miliz antwortet nicht auf konkrete Fragen zu den Vorwürfen und den Berichten der 3 Flüchtlinge. Stattdessen schickt der Vizesprecher den Link zum 3-stündigen Mitschnitt einer Pressekonferenz im Serena Hotel von Goma. In deren Verlauf antworteten führende Mitglieder der M23 auf Vorwürfe, die sie ausführlich untersucht hätten. Die Zusammenfassung: Es handele sich um Propagandageschichten, erfunden von Amnesty International und den Vereinten Nationen. Mutter Becher hat gekocht. Es gibt Reis und rote Bohnen. Die 3 unterhalten sich beim Essen, sind froh, einander zu haben, ihre Erinnerungen an die Tage in Goma vor ihrer Flucht teilen zu können. An verwesende Leichen auf der Straße, an die Angst um das eigene Leben, die eigene Freiheit. Angst vor der Zwangsrekrutierung für den Krieg.
In gewisser Weise empfand ich das schließlich alles als normal. Erst als ich hierher kam und Zeit hatte, mir meine Fotos anzuschauen und alles nochmal Revue passieren zu lassen, sagte ich mir, das war schlimm. Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn ich das nochmal durchmachen müsste. Es wäre schrecklich. In Goma hatte sich eine furchtbare Angst breit gemacht. Sie hält bis heute an. Ich weiß wirklich nicht, wie man so etwas überleben kann. Ich bin dankbar, dass wir 3 darüber sprechen können. Aber so etwas zu erleben, ohne darüber reden zu können, ist schrecklich. Man weiß nicht, was man fühlt. Man stirbt innerlich.
In Goma, will Kasai damit sagen, bringt die Angst die Menschen zum Schweigen. Telefone würden beschlagnahmt, alle Nachrichten gelesen. Obwohl die 3 dankbar sind, derzeit nicht im Kongo zu sein, möchten sie so schnell wie möglich in ihre Heimat zurück. Alle 3 sind Aktivisten, kämpfen schon lange für politische Veränderung. Denn auch die kongolesische Regierung und Armee verletzen seit Jahren Menschenrechte. Diesen Kampf wollen die 3 fortsetzen. Noch haben sie nicht aufgegeben.
Es wird aufgeräumt im Osten Kongos in jeder Hinsicht und wohl auch weiter mit Gewalt. Antje Diekans und Bettina Rühl berichteten über die neuen Machthaber im Ostkongo. Hier geht es jetzt weiter mit dem Verkehrsservice und dann den Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Danke fürs Zuhören. Ich bin Gabriele Häuser.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Spandau und Brieselang liegt ein Reifen auf der linken Spur. A10, westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Lees in beiden Richtungen Stau an Baustellen. Bis zu eine Stunde länger brauchen Sie. A10, östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen Freienbrink und Erkner steht ein defektes Fahrzeug. A10, südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Dreieck Nutetal und Dreieck Potsdam stehen Sie etwa 10 Minuten im Stau. A24, Berlin Richtung Hamburg, zwischen Kremmen und Neuruppin-Südstau mit plus 20 Minuten. Im Landkreis Oder-Spree ist die Straße zwischen Kleinen Briesen und dem Abzweig Groß-Muckrow nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten noch bis morgen früh zwischen Oberlandstraße und Spätstraße voll gesperrt. Staus in beiden Richtungen vorm gesperrten Abschnitt. Zudem ist auf der A113 zwischen Stubenrauchstraße und dem Rudower Tunnel stadtauswärts wegen Bauarbeiten nur eine Spur frei.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Israel will seine Angriffe auf den Iran fortsetzen. Man habe noch eine umfangreiche Liste von Zielen, sagte ein Militärvertreter. Die iranische Zivilbevölkerung in der Nähe von Rüstungsfabriken wurde aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Iran spricht seit Beginn des israelischen Beschusses am Freitag von Dutzenden Toten. Bei iranischen Angriffen auf Israel sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Der iranische Außenminister Avakchi warnt währenddessen davor, den Konflikt auf die gesamte Nahostregion auszuweiten. Iran-Korrespondentin Pia Masurchak.
Der Persische Golf sei eine äußerst sensible Region. Jede militärische Eskalation dort könne nicht nur die gesamte Region, sondern die ganze Welt betreffen. Gestern Abend und in der Nacht hatte Israel vermehrt die Energieinfrastruktur des Landes bombardiert. Darunter auch ein Gasfeld in der südlichen Provinz Bushehr sowie Öl- und Treibstofflager in der Hauptstadt Teheran. Bereits gestern gab es Meldungen, die Regierung erwäge, die Straße von Hormuz zu schließen. Durch die Meeresenge im Persischen Golf zwischen Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten verläuft circa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung.
In Deutschland wird heute zum ersten Mal der Veteranentag begangen. Bundestagspräsidentin Klöckner hat am Mittag die zentrale Festveranstaltung am Berliner Reichstagsgebäude eröffnet. Es sei höchste Zeit, denen öffentlich Anerkennung zu zeigen, die in den deutschen Streitkräften gedient haben, sagte die CDU-Politikerin. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Unbekannte haben den Auftakt des heutigen Demokratiefestes in Bad Freienwalde gewaltsam gestört. Nach RBB-Informationen attackierte eine Gruppe Vermummter plötzlich Besucher und verletzte mehrere leicht. Laut dem Veranstalter von Bad Freienwalde ist bunt, gab es schon vorher Fälle von Vandalismus. So hätten Unbekannte Dutzende Werbeplakate abgerissen. Trotz massiver Kritik hat die Deutsche Bahn mit dem heutigen Tag die Familienreservierung gestrichen. Eltern können demnach nicht mehr zum Festpreis beliebig viele Sitzplätze reservieren. Jedes Kind kostet jetzt extra. Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Konkret heißt das, anstelle der 10,40 Euro für eine Familienreservierung bezahlt eine Familie mit zwei Kindern ab heute 22 Euro. Kritik kommt nicht nur von Fahrgastverbänden, wie zum Beispiel dem Verkehrsclub Deutschland, der eine Petition gestartet hat, um das Vorhaben zu